Nach der heutigen Folge weißt du, was es mit dem Hype um 3D-Welten auf sich hat und wie man Unternehmensstrategie damit spielerisch visualisiert. Und damit herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet und mit Aus- und Weiterbildungen und Beratungen befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es mir und euch in diesem Podcast aus allen Dimensionen erschließen. Heute zusammen mit Janek Panheitz, dem Begründer der 3D-Welten-Methode. Gestern war er bei uns in Wiesbaden und hat einen kleinen 3D-Welten-Workshop gegeben. Und heute sitzt er neben mir in unserem Podcast-Studio. Thinking Without Boxes heißt sein Unternehmen. Erlebe Organisationspsychologie live, ist das Versprechen, was dahinter steht. Das haben wir gestern schon gemerkt. Und mit 3D-Welten hat er den Europäischen Trainingspreis abgeräumt in Gold. Und wenn man LinkedIn so durchscrollt, sieht man immer wieder diese komischen sechseckigen Karten und dieses Buzzword 3D-Welten liest man dazu. Ich weiß jetzt endlich, wie sich so ein Workshop anfühlt und was es damit auf sich hat. Und damit ihr das auch wisst, sprechen wir heute genau darüber. Herzlich willkommen, lieber Janek.
Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Gestern gab es ja schon einen kleinen Vorgeschmack und ich bin super dankbar, dass du kein einsilbiger Typ bist, sondern dass du sehr viel zu erzählen hast. Und das ist super interessant und deswegen super, dass du da bist. Aber bevor wir klären, was es mit 3D-Welten eigentlich so auf sich hat, sag doch mal bitte, wer bist du und was machst du, wenn du gerade nicht 3D-Welten in Unternehmen durchführst?
Also ich bin eigentlich Organisationspsychologe, Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie nennt sich das. Und was ich mache, wenn ich nicht gerade in Organisationen unterwegs bin, ist wahrscheinlich Brettspiele spielen. Also ich bin leidenschaftlicher Brettspieler. Und alles, was so mit Karten, richtig klassische Brettspiele, Würfel, sehr wenig digital, sehr viel am echten Tisch mit Menschen.
Bist du da eher der irgendwie auf Kickstarter sich die neuesten Indie-Games bestellt oder eher sowas wie Siedler oder irgendwie, keine Ahnung, Mensch, ärgere mich nicht, was man kennt?
Wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast damit füllen. Wie
würde mich freuen, ich mag das nämlich auch sehr.
Ja, also ich glaube von allen ein bisschen. Also klar, so klassische Siedlerspiele stehen bei mir auch im Regal, aber ich habe auch das ein oder andere Kickstarter, worauf ich immer noch warte und mich freue, wenn es dann irgendwann ankommt. Also ich glaube, da ist das Spannende, dass diese Welt so breit und groß ist, dass man da überall mal so die Nase reinstecken kann und immer wieder was findet, wo ich denke, das lohnt sich total.
Was würdest du sagen, deine 1, 2, 3 Tipps an Brettspielen, die man vielleicht nicht so kennt, wo du aber sagst, ey, das müsst ihr spielen und ich schreibe mit?
Also, welche Spiele ich in letzter Zeit total spannend finde, ist das, zum Beispiel das Spiel Beast. Das ist ein Spiel, das Hidden Movement nochmal völlig neu denkt und auf eine total coole Art umsetzt. Ein Spiel für all diejenigen, die sich gerne mit agilen Sachen beschäftigt, kann ich nur empfehlen, Kitchen Rush. Das ist schon ein bisschen älter und all diejenigen, die sich mit Agilität auskennen, werden bei dem Spiel feststellen, dass es mehr oder weniger komplett Scrum und agile Prinzipien erklärt. Aber als Familienspiel und immer in 3, 4, 5 Minuten Iteration. Ja. Macht richtig viel Spaß.
Sehr cool.
Jetzt müsste ich überlegen, so was so noch aus. Ein Spiel, was ich auch großartig finde, nennt sich Schnitzeljagd, ist ganz niedrigschwellig. Und es ist eher so ein, ich denke, du denkst, was ich denke, also denke ich nochmal um die Ecke. Und es macht ganz viel Spaß.
Stark. Lass uns von den Gesellschaftsspielen auf die beruflichen Spiele kommen. Ja. Und gestern hast du auch schon gesagt, dass 3D-Welten nicht die einzige Entwicklung ist, die du rausgebracht hast. Aber 3D-Welten, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch noch unbedingt über die anderen Sachen. Aber damit wir alle mal wissen und abgeholt sind, was das überhaupt ist, erklär das doch mal vielleicht etwas einfacher und niedrigschwelliger am Anfang, dass man so einen groben Rahmen im Kopf hat. Worum geht's denn eigentlich?
Also die Grundidee bei den 3D-Welten ist, dass jeder, der an den Tisch kommt, eine eigene Landkarte im Kopf hat von einem komplexen Themengebiet. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder diese Landkarte auf eine Art Glasplatte malen würde, und wir würden all diese Glasplatten übereinander stapeln, dann würde man erkennen, wo entstehen Täler, wo entstehen Berge, wo entstehen Schnittmengen, wo sind vielleicht leere Flecken. Und diesen Gedanken wollte ich gerne haptisch erfassbar machen. Mhm. Und weil viele Glasplatten stapeln irgendwie schwieriger ist, als man sich das vorstellt, habe ich das halt umgebaut von der Methodik, sodass die Idee bei den 3D-Welten ist, dass so wie das gemeinsame Verständnis für das Thema wächst, so wächst auch diese gemeinsame Welt. Und weil so ein Verständnis halt adaptiv ist und sich immer wieder verändert, ist auch diese 3D-Welt, die entsteht, immer wieder veränderbar und bis zum Schluss anpassbar. Und das kann es, glaube ich, besser rüberbringen und besser visualisieren und abbilden, als man das vielleicht mit anderen Methoden oder mit Papier machen kann.
Das heißt also, man kann komplexe strategische Fragestellungen, Herausforderungen mit 3D-Welten visualisieren für alle und lösen?
Genau. Also beim Lösen würde ich schon wieder nochmal überlegen und nochmal Pause machen. Also was es auf jeden Fall kann, ist, dass es die Komplexität dieser Themen nochmal anders visualisiert und ich glaube realistischer visualisiert. Ich glaube, die große Gefahr, die häufig entsteht, ist, dass Themen unabhängig voneinander zwar erfasst werden, aber die Wechselwirkungen nicht mehr gut begreifbar sind. Und dann werden strategische Entscheidungen aufgrund selektiver Informationen getroffen und später wieder rückgängig gemacht, weil man festgestellt hat, da gab es das, haben wir doch nicht bedacht, oder jetzt kommen die negativen Fakten um die Ecke, das finden wir doch nicht mehr so gut. Mhm. Und dann entsteht dieses, wir machen einen Schritt links, einen Schritt rechts, einen Schritt links, einen Schritt rechts, haben uns ganz viel bewegt und sind nicht ein bisschen nach vorne gekommen. Und die Idee ist, dass die 3D-Welten dabei helfen, auch schwierige Entscheidungen treffen zu können und auch sehenden Auges sich dafür zu entscheiden, manchmal eben auch genau diese schwierigen Entscheidungen zu treffen.
Und dann lass uns mal hier in die Praxis reingehen, weil alles oder vieles von dem, was du gesagt hast, das habe ich gestern erlebt in dem kleinen Workshop. Wir hatten die Aufgabenstellung, können wir eigentlich hybrid zusammenarbeiten und wie kann das gut funktionieren im Grunde. Ne? Und tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt, das will ich jetzt gerade sagen, bevor ich es vergesse, bevor wir vom Anfang nochmal starten sozusagen, wie so eine Simulation startet. Zum Ende versetzt man sich in verschiedene Parteien und blickt von diesen Parteien aus auf das Problem. Und bei uns ist zum Beispiel rausgekommen, dass wir überhaupt nicht die Partei der operativ tätigen Mitarbeitenden bedacht haben. Und deren Bedürfnisse sind sehr schnell untergegangen. Ne? Also wir haben ja da die Metapher des steigenden Wasserspiegels benutzt, weil ne, wenn wir in 3D denken, dann sind halt manche Dinge weniger hoch priorisiert, manche eher höher. Und ja, wir haben halt die operativ Tätigen, die ganze Mannschaft, die haben wir sozusagen links liegen lassen und die hätten wir verloren, hätten wir einfach das durchgesetzt, was wir irgendwie uns überlegt hätten. Und aber vielleicht jetzt nochmal von Anfang an, ne? Es war ja die Aufgabenstellung, versetzt euch mal ins Jahr 2035 und hybrides Arbeiten funktioniert einfach super. Alles hat geklappt und alles funktioniert einfach perfekt. Und wie ist es dazu gekommen? Und dann ging es ja erstmal los damit, dass wir auf diese sechseckigen Platten schreiben mussten, was dazu geführt hat. Und so startet ja so ein Workshop, ne?
Genau.
Und das heißt, egal welche strategische Challenge ich sozusagen zu lösen habe, ich fange immer damit an, dass die Teilnehmenden, das sind ja maximal 10, hat man ja gestern gesagt, oder 12?
Also pro Tisch, ne? Also man kann auch mit mehreren Tischen arbeiten, man kann auch mit mehreren Fragestellungen arbeiten, aber an einem Tisch würde ich nicht über 10 gehen, ansonsten würde es, glaube ich, rein zeitlich auch zu lange dauern. Aber ich glaube, das ist eher dem geschuldet, wo ich sage, wo gute Facilitation an die Grenzen kommt von intensiver Kleingruppenarbeit, da würde ich eher sagen, dass das der Grund ist, warum man da die Gruppengröße mitmacht.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch irgendwie alle Leute ihre Dinge teilen miteinander und wenn da irgendwie 20 Leute an dem Tisch sind, dann dauert das ja 20 Minuten, richtig, bis ich an der Reihe bin und 20 Leuten nicht zuhören muss. Okay, das heißt, wir haben das gestern mit hybrider Arbeit gemacht. Man könnte das auch machen mit, keine Ahnung, wo steht unser Unternehmen 2035, wenn alles gut läuft oder wie werden wir der attraktivste Arbeitgeber, was man auch immer für eine Challenge vor sich hat.
Genau, also der Zeitrahmen ist halt relevant. Also einmal sich zu überlegen, weil natürlich die Schritte bedeutend konkreter sind, wenn der Zeitrahmen kürzer ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, was müssen wir innerhalb des nächsten Monats umsetzen, dann sind die Themengebiete halt bedeutend konkreter. Wenn ich jetzt in 5 oder 10 Jahressprüngen denke, dann sind die Themen halt auf einer anderen Flughöhe, die man in dem Moment angeht.
Okay, genau. Und ist es dann auch immer so, dass man sich genau 6 Sachen aufschreibt, wo man sagt …
Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ja. Für unseren Mini-Workshop gestern, da ist einfach auch eine Frage von Zeit gewesen. Was ich am Anfang aber gerne mache, ist, dass man nicht alle Ideen von Anfang an durchkriegt. Weil das ist, glaube ich, etwas, was häufig auch schon mal so ein erstes Priming und so ein erstes Erleben führt. Ich habe mich jetzt rangesetzt und habe mir schöne Dinge überlegt und jetzt will ich die auch alle platzieren und das allererste, was passiert, man muss sich zusammen mit einer anderen Person zusammensetzen und erstmal gemeinsam reduzieren auf die besten Ideen. Und das ist ganz interessant auch zu beobachten, wenn das in Organisationen passiert, gerade dann auch mit Führungskräften, die dann in dem Moment schon feststellen müssen, oh, jetzt muss ich von meinen schönen Ideen auch schon mal die ersten irgendwie aussieben und es kommen gar nicht alle mit an den Tisch. Weil das ist ein Thema, was sich bei dieser ganzen 3D-Welten-Methodik immer wieder durchzieht. Es wird immer weiter und härter ausgesiebt und am Ende kommt immer weniger, ich sag mal so, durch. Ne? Am Ende wird immer weniger, was es ist. Und das ist ja quasi der Priorisierungsprozess, der sich ganz zum Schluss darin mündet, dass vielleicht 1 oder 2 Themen ganz weit oben bleiben. Und um das so ein bisschen vorsichtig ranzuführen, ist in dieser Methodik immer wieder so kleine Schritte drin, wo Leute sich von ihren geliebten Ideen verabschieden müssen.
Ja, weil das ist ja auch in der Realität die härteste Challenge, ne? Und es gibt ja immer wieder Unternehmen, Teams, Abteilungen, die Hörerinnen und Hörer werden da sicherlich irgendwie auch was im Kopf haben. Ich habe da auch was im Kopf, wo man genau weiß, okay, wir machen von allen Sachen so 10-20%, aber am Ende ist nichts fertig.
Genau.
So, der Klassiker. Ne? Und da ziehen ja auch viele agile Frameworks drauf ab, dass man eben priorisiert. Und am Ende ist ja auch 3D-Welten oder hat eine Dimension ist ja das Thema Priorisierung. Genau. Denn, also ich versuche mich weiter zu erinnern, wie es gestern weiterging. Wir hatten dann also insgesamt jeder 3 Ideen dazu, wie wir 2035 das Thema hybrides Arbeiten gemeistert haben. Mhm. Und dann haben wir das sozusagen rundenbasiert, haben wir jedes Mal ein Plättchen auf die Platte gelegt oder auf das Spielfeld. Mhm. Und die Dinge zusammengelegt, die zusammengepasst haben. Also das eine ist irgendwie Innovation in technische, in Technik und das andere ist irgendwie ein Meetingraum, der technisch voll ausgestattet ist. Das haben wir zusammengetan zum Beispiel. Mhm. Ne? Und so haben sich sozusagen Kontinente auf diesem Spielfeld gebildet. Und man hat sehr gut gesehen, wie die Dinge zusammenhängen oder eben auch nicht.
Ja, also ich glaube, vielen kommt das bis hierhin erstmal bekannt vor und man denkt sich so, naja, das kann ich doch auch auf dem Papier machen, so mache ich das sonst immer an der Pinnwand oder am Flipchart. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass die Arbeitsfläche hier horizontal liegt. Und zwar dadurch bedingt, dass jeder, der um diesen Tisch sitzt und jeder den gleichen Zugriff hat, auf das Ergebnis in der Mitte. Mhm. Also es entsteht sonst, zumindest in meiner Erfahrung, manchmal so eine Basketball-Atmosphäre, dass so 2 Leute vor dem Flipchart stehen und so den Rest so halb weghalten und dann ganz eifrig sind. Oder dass ich als Facilitator in dem Moment irgendwie das Gefühl habe, ich renne die ganze Zeit rum und verwalte Papier und diese Zettelchen, dann hört die Klebekraft auf und man denkt sich, nee, den Cluster hänge ich nicht nochmal um, weil dann liegt er auf dem Fußboden. Und das passiert hier nicht. Das heißt, die Idee ist hier, jeder kann mit reingreifen, jeder hat mit Einfluss darauf. Und so wie sich das Verständnis ändert von Zusammenhängen, von Nähe, von neuen Zugehörigkeiten, kann ich auch ganz schnell ganze Kontinente umschieben und neu sortieren, wenn es das gerade braucht.
Ja, genau. Das haben wir auch gemacht und das hat funktioniert. Und man hat halt dieses nach vorne lehnen. Ne? Alle Leute lehnen sich nach vorne und gucken zusammen, anstatt 2 gehen ans Flipchart und hängen Post-its rum und der Rest lehnt sich so zurück und denkt, die machen das schon irgendwie. Ne? Und im Zweifel ist es dann auch egal, ob das eine Post-it da hängt oder da. Aber gestern, da wurde richtig gekämpft um verschiedene Positionen, weil man kam dann ja auch in so eine Voting-Runde später, wo man sozusagen Änderungen nominieren konnte. Also ich sage, ich würde das gern dahin machen zum Beispiel, weil XY und dann konnte sich jeder überlegen, finde ich das gut, ist es mir egal oder habe ich ein Veto? Und dann wurde zugleich sozusagen der Daumen nach oben in die Mitte oder nach unten gestreckt. Da gab es wirklich Verwerfung, weil es Personen in meinem Team gab, die einfach sagten, nee, das ist aber nicht richtig. Und daran merkt man ja, wie leidenschaftlich man dran ist. Ne?
Genau.
Das ist ja auch dieser IKEA-Effekt, dass etwas, was man selber baut, dem misst man einfach einen höheren Wert zu und damit ist man da viel leidenschaftlicher und emotionaler auch eingespannt.
Und das ist das Schöne bei diesen 3D-Welten oder bei dieser Methodik, dass ich als Facilitator am Ende gar nicht mitgebaut habe.
Ja.
Also ich hatte meine Hände nicht in dieser Welt drin und ich beschreibe das manchmal so, als wenn jeder von euch am Anfang die Hände so in bunte Fingerfarbe getaucht hätte, dann ist die Idee, dass am Ende die Welt kunterbunt ist und jeder hatte mal jede Idee, jedes Plättchen in der Hand, jeder hat mal irgendwo was bewegt, jeder hat was mit angefasst, aber meine Fingerfarbe taucht da nicht auf. Und dann ist es am Ende eben auch zu eurer Welt geworden und zu eurer Idee. Und das, was du gerade beschreibst, diese Nominierung, das ist ja nach der Priorisierungsphase, also wo das Ganze dann in die Höhe wächst. Und das ist auch die Idee, dass unterschiedliche inhaltliche Dimensionen auf einer unterschiedlichen visuell wahrnehmbaren Dimension abgebildet werden. Man kennt das vielleicht, also vielleicht als Gegenentwurf, wenn ich so einen Flipchart habe und dann habe ich da meine Post-its gemacht, ne, ganz klassisch, und mache da meine Kringel drum und dann werden so Klebepunkte drauf gemacht und dann schreibt man noch was dazu und irgendwann habe ich so eine Art Kindergeburtstag, wo so ganz viel bunter Kram an der Wand ist, aber so richtig erkenne ich nicht mehr, was sind denn da die relevanten Wechselwirkungen?
Ja.
Und deswegen war der Gedanke, wie kann ich das denn so machen, dass ich das, also ein bisschen Wahrnehmungspsychologie, wie kann ich das machen, dass ich da so unterschiedliche visuell wahrnehmbare Dimensionen habe, die ich dann in Wechselwirkung sehen kann? Und das merkt man dann eben, ich würde halt auch keine Klebepunkte mehr abpopeln. Also wie oft geht man vor, sagt, okay, wir voten, machen ein Dot-Voting, machen Klebepunkte und danach diskutieren wir das und schieben nochmal Klebepunkte um.
Das macht man nicht.
Macht man nicht. Die sind dann einmal gesetzt und fertig. Und ihr erinnert euch, wenn ihr euer erstes Bild, dieses erste intuitive Voting beibehalten hättet und gesagt hättet, gut, damit gehen wir jetzt weiter, wie viel noch in der Diskussion danach und in der Nominierung passiert ist, was ja eigentlich auch die Qualität dann noch macht.
Wie viele Ideen dann einfach gestorben wären.
Ja.
Ne? Dass dieses Dot-Voting, was man ja von den Post-its kennt, um demokratisch Dinge zu priorisieren, das macht man ja bei 3D-Welten mit diesen etwas höheren Sechsecken. Jeder bekommt 3 Stück.
Zwei
Stück, okay.
Ja, also auch unterschiedlich, aber in eurem Fall hat jeder 2
bekommen. Genau, jeder bekommt 2 Plättchen oder zwei Plattformen sozusagen und dann kann man diese Plattform dahin legen, wo man denkt, das sind die Sachen, wenn, ne, du hast da eine schöne Metapher gefunden, ein schönes Bild gefunden. Jemand kommt zu euch und sagt, ey, ich habe nur ganz, ganz wenig Ressourcen, was ist denn das Allerwichtigste, was ich machen kann, um Hybrid irgendwie am Start zu sein, ne? Und da hatten wir eben so 2 Tipps, die wir geben konnten, was die wichtigsten Sachen sind und dadurch entstehen natürlich Türme. Und das Wichtige dabei ist ja auch, dass du gesagt hast, okay, ihr überlegt euch erst, wo kommen die beiden hin und danach tretet ihr vom Tisch weg und wenn alle vom Tisch weggetreten sind, dann geht es wieder nach vorne und alle legen gleichzeitig ihre Platten, weil sonst kann man sich ja gegenseitig beeinflussen.
Ja.
Wenn der Chef zum Beispiel auf, keine Ahnung, Technik oder Technologie seine Plattform legt, naja, dann will der ambitionierte Führungskraft natürlich dem Chef gefallen und legt das da auch hin.
Na klar.
So, und so hatte man dann diese Türme und wie du sagst, dann ging es halt in diese Nominierungsphase. Ich nominiere, dass die eine Plattform von danach dargestellt wird, weil das haben wir vielleicht ein bisschen wenig. So. Und so schafft man eben nach der ersten, ich sag mal, Dot-Voting-artigen Priorisierung hat man auch eine andere Priorisierungsart. Und dann ging es weiter. Das war so ein bisschen auch der Abschluss. Da mussten wir uns in verschiedene Stakeholder reinversetzen.
Mhm.
Also was von den Sachen findet eigentlich findet der Vorstand am besten? Was finden die operativ tätigen Mitarbeiter am besten? Was findet die HR? HR
Kunden hat man noch.
Die Kunden, genau. Kunden hat man noch. Und das war auch sehr interessant zu sehen, dass wir halt da komplett blinde Flecken hatten.
Mhm.
Wir haben Dinge hochpriorisiert, strategisch, aber die operativ tätigen Mitarbeiter, die haben wir damit nicht abgeholt. Und das war auch sehr interessant zu sehen, weil ich hatte ein paar KollegInnen am Tisch und ich bin ja der Geschäftsführer und oft haben wir auch Kritik aus der Mannschaft, ja, das ist Kommunikation hier und da, da muss man mal besser überlegen, wie man das da kommuniziert, wie man Leute abholt, wie man Leute mit einbezieht. Und wenn man halt strategisch auf so eine Theorie guckt, dann ist es was völlig anderes, als wenn man dann praktisch Maßnahmen verkündet und dann sich irgendwer meldet und sagt, ja, hat mal jemand an mich gedacht? Ja, nee, scheiße, völlig vergessen.
Genau.
Und das sind die blinden Flecken, die eben die 3D-Welten aufdecken.
Genau. Und das Schöne ist hier, das wird ja deswegen nicht weggenommen. Also das heißt ja nicht, dass diese strategische Überlegung falsch ist, sondern die Idee ist hier eher zu sagen, okay, wenn das die strategische Entscheidung ist, aber wir haben hier einen Stakeholder, der, dessen Interessen davon jetzt nicht getroffen werden. Wie wollen wir in die Kommunikation gehen? Wie wollen wir denen das erklären? Weil ganz häufig ist dieses Gefühl für mich in so einem Workshop, entstehen ganz viele Erkenntnisse, es entsteht ein guter Austausch, es entsteht ein viel besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Belange der verschiedenen Parteien. Wenn ich das in der Organisation mache und da sind jetzt verschiedene Stakeholder aus verschiedenen Silos, die zusammenkommen, dann haben all diejenigen, die in dem Workshop sind, tatsächlich auch ein gutes Verständnis für die anderen Bereiche gewonnen. Und jetzt kehren die wieder zurück in ihr Silo und treffen aber auf ein Team, das all dieses Verständnis nicht hat. Und dann ist viel eher so ein, ja, warum machen wir das jetzt? Und dann sterben viele gute Ideen genau da, wenn es wieder darum geht, das in die Realität zu überführen. Und in dem Moment, wo ich an der Stelle nochmal diese Hypothesen und diese anderen Stakeholder mit reinbringe, versetzt sich dieses eigentlich gereifte Team an diesem Workshop idealerweise, diese gereifte Idee wieder zurück in den Anfangszustand und sagt, wie erklären wir das denn jemandem, der nicht in diesem Workshop war? Der nicht sagt, ah, natürlich verstehe ich, dass nach deinen guten Argumenten, warum diese strategische Entscheidung genau so sinnvoll ist. Wie erkläre ich das jemanden, der das erste Mal auf das Thema guckt und sagt, hä, meine Interessen sind X und Y und die werden hier überhaupt nicht getroffen. Und diesen Schritt zurück wieder zu machen, am Ende des Workshops wieder zurück in den Anfangszustand zu gehen und sagen, wenn wir jetzt aber diesen Workshop-Raum verlassen, wie kriegen wir das hin, das zu kommunizieren, dass es trotzdem eine gute Idee ist, was wir hier erstellt haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Schritt, um diese Idee am Ende wirklich leben zu lassen.
Ja, absolut. Absolut. Alleine, also ich finde, und jetzt kommen wir eher so auf eine grundsätzliche Ebene, ich finde diese ganzen spielerischen Methoden, die geben so einem Strategieprozess auch eine sehr, sehr gute Struktur. Weil vielleicht würde man in einem anderen Workshop-Setting erstmal mit dem Brainstorming anfangen. Und hier gehen wir ja ganz bewusst hin und sagen, erstmal jeder für sich und dann bringen wir das zusammen. Und dann wird erstmal priorisiert, dann wird das irgendwie zusammengebracht, nochmal priorisiert und so weiter und so fort. Und darauf aufbauen vielleicht meine nächste Frage, warum glaubst du, funktionieren eigentlich so spielerische Dinge im Unternehmenssetting?
Also ich glaube, der größte Effekt ist, dass es meistens so eine Art Twist gibt. Oder was ich gerne mache, ist, die Dinge, die ich baue, die Formate, die ich entwickle, die zielen letztendlich darauf ab, Menschen in ein realistischeres Setting zu bringen. Und wenn ich jetzt aber so ein unrealistisches Setting habe, dann wird so vom Kopf her argumentiert und es ist so, ja, und Faktor A und Faktor B und hin und her. Aber der wird nicht wirklich mitgetragen vom Herzen und wird dadurch auch nicht in der Realität. Ne? Freitag, ne, 16 Uhr, wenn ich unter Stress bin, verhalte ich mich anders, als wenn ich in so einem seltsamen Rollenspiel mich befinde und das heißt, jetzt gib mal diesen Mitarbeitenden hier ein kritisches Feedback und fünf Leute aus der HR-Abteilung gucken mir zu und jetzt, ja, da weiß jeder, gut, der wird ein bisschen rumfrotzeln und dann muss ich mich irgendwie mit dem auseinandersetzen, am Ende zusammenfassen, nett lächeln und ein Ziel vereinbaren. Ja, aber wie verhalte ich mich jetzt Freitag 16 Uhr unter Stress? Das sehe ich in dem Moment nicht. In dem Moment, wo ich ein spielerisches Setup schaffe, wo die Menschen noch nicht am Anfang die Idee haben und nicht taktieren und nicht sagen, ah, ich weiß schon jetzt genau, wie ich da, was die beste Entscheidung ist und was von mir erwartet wird. Ich weiß noch nicht, was von mir erwartet wird. Ich sehe am Ende gar nicht mehr, welches Plättchen war denn jetzt das Plättchen vom Chef oder der Chefin. Wird von mir erwartet, dass ich das gerade unterstütze? Wird von mir erwartet, dass ich weiß noch gar nicht, wie der Daumen aussehen wird. Zeigt er nach oben? Zeigt er nach unten? Wir müssen alle gleichzeitig. Also in dem Moment, wo ich dieses Theaterstück reduziere, habe ich mehr die realistischen Haltungen und Ideen der Menschen am Tisch und dann habe ich auf einmal ein realistischeres Bild, was die echten Probleme aufzeigt. Das heißt noch nicht, dass die gelöst sind, aber zumindest haben wir vielleicht die Themen visualisiert, die sonst immer hinten runterfallen und dafür sorgen, dass es am Ende kippt.
Ja, und vor allen Dingen ist halt im Rahmen dieser Simulation sind alle gleich.
Ja.
Ne, und das hast du ja auch bei Lego Serious Play. Also ich habe gestern ja ganz viele Vergleiche gezogen und Dinge gesehen. die Methoden ähnlich machen. Und du hast ja auch so schön gesagt, naja, aber die Methoden muss man jetzt gar nicht gegeneinander stellen und vergleichen. Man kann ja 3D-Welten und Lego C-Display zum Beispiel miteinander verbinden. Mhm. Man kann 3D-Welten und OKR miteinander verbinden. Mhm. Oder. Was gibt es alles für Einsatzszenarien neben diesem typischen, was wir auch gestern gemacht haben, wir haben ein Problem und lösen das für 3D-Welten?
Also eine Sache, die ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, das im agilen Kontext zu nutzen, um zum Beispiel eine Art dreidimensionales Backlog zu bauen. Mhm. Und dann würde man, jetzt muss man davon ausgehen, dass das Team auch irgendwie gemeinsam arbeitet, ne? Also in einem Raum, aber man könnte zum Beispiel das Daily Stand-Up an so einer 3D-Welt machen. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt mit diesen Höhenprofilen, dann kann ich halt sehr schnell in der Kommunikation sozusagen hey, Freaky Friday, jeder sucht sich was aus, Ebene 0, ne, ganz unten, egal was, Hauptsache ihr habt Spaß dran. Ich kann genauso sagen, letzte Sprintwoche, müssen hier richtig dran kämpfen. Also nur noch Prio 3, nur noch die wichtigsten Themen. Mhm. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Jeder sieht, woran arbeitet gerade jemand. Und wenn jemand aus 14 Tagen Urlaub zurückkommt und sich diese 3D-Welt anguckt, dann weiß ich, welcher Kollege ist gerade wo.
Ja.
Also die Anknüpfungspunkte sind sehr schnell. Man kann es genauso im OKR-Setup machen, wo die einzelnen Themenbereiche oder die Inseln dann zum Beispiel die Key Results sind, die sich um bestimmte Objectives sammeln oder auch möglicherweise woanders zusammentreffen, wo man feststellt, dass es Schnittstellen zwischen Bereichen gibt. Ich kenne aber auch manche, die nutzen das im Einzelcoaching oder im Mediationskontext, um aufzuzeigen, wo eigentlich so Interessensinseln ineinander wachsen und man feststellt, wir arbeiten eigentlich gar nicht so sehr gegeneinander, wie wir immer dachten. Wir sind ja eigentlich auf der gleichen Insel, nur auf unterschiedlichen, Ausläufern derselben Insel.
Ja.
Genau, also das sind so verschiedene Kontexte und darüber hinaus gibt es noch mehr, wo Zielbilder entwickelt werden oder was ich zum Beispiel auch gerne mache, wenn es darum geht, zum Beispiel Aufgaben zu sortieren in einem Team, ne? Was sind eigentlich unsere Aufgaben und wer kümmert sich darum? Mhm. Dann ist es auch ganz interessant zu sehen, welche Aufgabeninseln werden eigentlich wie priorisiert und welche Leute entscheiden sich dafür zu sagen, dafür übernehme ich Verantwortung. Und dann gibt es halt manche Inseln, da will halt keiner hin. Also es wird halt nie ausgesprochen. Mhm. Und dann sieht man aber, wenn dieses ganze Inselgebiet da hinten nie bearbeitet wird, was sind denn die Konsequenzen? Mhm. Und können wir uns dann dafür entscheiden, das outzusourcen? Oder sagen wir, okay, wie wollen wir damit umgehen, dass wir das attraktiver machen?
Mhm. Stark. Gibt es denn Unternehmen oder irgendwie Kontexte oder Stimmen generell, die da irgendwie sehr kritisch sind? Oder stößt du öfter mal auf Ablehnung?
Ehrlich gesagt sehr selten. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendjemand sich da gescheut hat. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Methode sehr scheibchenweise aufgebaut ist. Mhm. Also ich fange nicht an, indem ich alles Material auf den Tisch kippe und sage so und jetzt legen wir mal los und die Ersten denken schon, oh, was wird das wieder, sondern das geht sehr stückchenweise los und ich versuche die Leute genau da abzuholen aus einer Welt, in der sie sich wohlfühlen. Das heißt, anstatt auf Post-it schreiben wir einfach auf diese Sechsecke und die sind so ein bisschen schwer in der Hand, die sehen irgendwie wertig aus, ne? So ein bisschen so weiß, sauber, wie so ein iPhone, ne? So, oh, da schreibe ich jetzt meine Idee drauf, total gut. Ne? Und dann werden die zusammengeführt und dann wachsen die in Höhe und ganz zum Schluss kommen so diese Elemente, die so mehr visualisiert sind mit so Holzhäusern oder mit so anderen Figuren drauf. Dann bin ich aber schon so investiert in meine Idee und in diese Welt, dass die Hemmschwelle sehr, sehr gering ist. Und vielleicht so wie du es auch erlebt hast, entsteht so eine Sogwirkung und am Ende habe ich das manchmal, dass ich sage, wir haben es jetzt 18 Uhr, wir müssen den Workshop jetzt wirklich beenden. Mhm. Was, schon? Oh, nein, wir wollen aber noch ein bisschen. Ja. Also das hat eine sehr hohe Sogwirkung und ich erlebe das durch alle sämtliche Abteilungen, ob das jetzt eher praktisch orientiertes Handwerk ist, ob das CEO, Vorstandslevel ist. Völlig egal, damit können alle etwas anfangen. Und jeder kann da irgendwo seinen Gedanken Ausdruck verleihen und ich glaube, das ist das Starke daran.
Ja, und vielleicht auch, weil es halt nicht direkt irgendwie mit einem Spiel assoziiert wird. Mhm. Also bei Lego C-Display haben wir öfter das Problem oder generell die Herausforderung, dass da halt Lego steht und jeder weiß, Lego ist ein Spielzeug für kleine Kinder. Mhm. So, ne? Und aber natürlich die Vorbehalte, die gehen dann auch relativ schnell weg, weil generell finde, also das ist das, was in mir so vorgeht, dass Arbeiten und Spielen gegenteilig zueinander sind. Mhm. Ne? Wenn man irgendwie googelt, was ist das Gegenteil von Arbeiten, Spielen. Ne? So, Und das beides ist aber viel näher aneinander, als man denkt. Weil wer sagt denn eigentlich, dass Arbeit keinen Spaß machen darf?
Ne? Absolut.
Und ich fand gestern die kleine Geschichte, die du erzählt hast, ne, Leute geben Geld dafür aus, dass sie in der Freizeit Probleme lösen, ja, indem sie halt spielen.
Genau.
Ne? Und wirklich mit Herz und Kopf und wirklich zu 100% dabei sind, ein Problem zu lösen. Und dann kaufen sie sich eine Erweiterung, um das Problem noch größer zu machen,
genau,
um da eben in gesellschaftlicher Runde zu spielen und ein Problem zu lösen. Ne? Und die Arbeitgeber würden sich wünschen, dass sie in der Arbeit genauso engagiert werden. Warum dann nicht das Spielen zur Arbeit bringen?
Und ich glaube, warum viele Leute das auf Arbeit schwer finden, ist, weil viele Organisationen einfach schlechte Spiele kreieren. Ja. Also wenn ich ein Spiel verstehe als eine Sammlung von Strukturen und Regeln und verschiedenen Prozessen, die in diesem Spiel, ne, wir nennen das dann Züge, mhm, und die Regeln heißen Spielregeln und die Strukturen ist das Spielmaterial und der Spielplan und jetzt fangen Menschen an, damit zu interagieren.
Mhm.
Und dann gibt es bestimmte Regeln, Prozesse und Strukturen, die dafür sorgen, dass manche Menschen sagen, super Spiel,
ja,
und das will ich wieder spielen. Und es gibt andere, die funktionieren nicht gut. Und das ist total interessant, wenn man sich das anguckt, wie Spiele, also manche, die es evolutionär geschafft haben, sich über lange Zeitraum sehr gut durchzusetzen. Andere, die dort irgendwann an ihre Grenzen kommen und auch zu sehen, okay, welche Menschen suchen nach welchen Ereignissen, weil jeder hat vielleicht, mhm, im Hinterkopf das ein oder andere Spiel, wo er sagt, oh Gott, und in der Spielrunde würde ich das nie wieder spielen. Mhm. Und genauso gibt es bestimmte Konstellationen, wo ich denke, naja, in der Organisation gibt es genauso Regeln, Prozesse, Strukturen und Menschen, klar, interagieren damit. Es, mhm, ist ein großes Brettspiel in dem Moment. Und wenn ich aber in der falschen Runde versuche, dieses Brettspiel zu spielen, dann, ja, merken die Leute, oh, in der Abteilung, ja, da stimmt was nicht. Und genauso stimmt es nicht, wenn irgendwie 5 Leute zusammenkommen, von denen 4 dachten, wir spielen jetzt ein hochstrategisches Spiel, wo ich für jeden Zug 20 Minuten mir den Kopf zermarter und, mhm, eine Person sitzt dran und hat Bock auf ein Partyspiel und sagt, oh, ich kaufe mal das lila Haus, weil ich mag lila. Und alle anderen, ja, denken sich, oh, das geht ja gar,
ja,
nicht.
Ja, ja.
Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, wo ich glaube, da entsteht viel Parallele, was man eigentlich aus dem Brettspielen und aus der Spielewelt lernen kann, weil es letztendlich wie eine Petrischale ist für Organisation, mhm, und Organisationsprozesse.
Mhm, absolut. Und alleine, wo du sagst, Regeln und Spielregeln, ne? Also wenn in einem Unternehmen die einen die Spielregeln so interpretieren, die anderen so und die Spielregeln sind nicht klar, natürlich macht das Spiel dann keinen Spaß.
Ja.
So, ne? Und wenn die einen unfair spielen und die anderen fair spielen, natürlich macht es dann keinen Spaß. Also ich finde den Vergleich sehr, sehr schön zwischen, also dass im Grunde in einem Unternehmen, das Unternehmen ist auch nur ein Spiel oder das, die, mhm, Arbeit sozusagen ist auch nur ein Spiel, ne? Ja, super, super stark. Hast du irgendwie ein paar Tipps? Wir hatten am Anfang Tipps für Spiele im Privaten. Hast du ein paar Tipps für Business Games oder Simulationen oder Dinge, die du sonst gerne machst neben 3D-Welten im Business-Kontext?
Also ich glaube, es gibt viele, viele gute Ansätze und auch viele Business-Spiele da draußen. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ich ja genau sowas entwickle. Also, ja, an vielen Stellen habe ich genau eher im Kopf, welche Lücken mir aufgefallen sind und dann habe ich halt gesagt, okay, dann entwickle ich da was für.
Ja.
Also von daher fallen mir gerade wahrscheinlich mehr die Lücken ein als die Sachen, wo ich jetzt denke, da gibt es schon gute Sachen.
Was hast du denn für andere Spiele entwickelt, wo du sagst, 3D-Welten ist jetzt irgendwie so ein großer Hype? Eine andere Entwicklung von dir hätte das auch verdient.
Das ist eine gute, also ich weiß gar nicht, also ich finde es total toll, dass du sagst, das ist so ein großer Hype. Das schmeichelt mir sehr. Ich weiß nicht, ob es was anderes auch verdient hat. Sagen wir mal, mit der gleichen Idee ist zum Beispiel entstanden, dass ich einen Krimi gebaut habe, den man gemeinsam in Microsoft Teams löst. Mhm. Also in der Teams-Umgebung klickt man sich da durch verschiedene Elemente und man muss gemeinsam sozusagen wie so ein Detektiv so einen Krimi-Fall lösen. Und im Anschluss wird halt reflektiert, wie müssen wir eigentlich unsere Regeln für hybrides Arbeiten aufstellen? Also, mhm, wie steht denn so eine Netiquette? Welche Fragen müssen wir uns stellen? Und wie müssen wir uns vielleicht auch strukturieren, dass am Ende nicht jeder wie bei so einem Krimi-Fall nach den einzelnen Projektdaten suchen muss, sondern dass, mhm, jeder auch findet, wo was abliegt.
Mhm.
Oder ich habe zum Beispiel ein Escape-Game entwickelt, wo das Team gemeinsam sich in so einen Koffer, also es ist mobil, das ist dann nicht ein, ja, Raum, sondern eher so in einen Koffer reinrätselt Und am Ende wird eher reflektiert, wie ist denn unsere Teamkultur, wenn es um das Thema Problemlösung geht. Mhm. Weil jedes einzelne Rätsel ist nicht nur damit gebaut, dass es irgendwie Spaß machen soll, sondern dass es unterschiedliche Facetten der Problemlösung antriggert und das Team vor die Herausforderung stellt, wie würden wir damit umgehen. Und auch hier ist die Sogwirkung dann aber so, dass es heißt, okay, dass dann eher so das intuitive Verhalten kommt. Mhm. Ich mache aber auch Sachen mit anderen Leuten zusammen. Also ich habe zum Beispiel eine Methodik entwickelt, die dann weiterentwickelt wurde. Das nennt sich dann Vielfalter. Und da geht es zum Beispiel darum, Ungerechtigkeit erlebbar zu machen. Und das wurde jetzt weiterentwickelt zum Thema Diversity und zum Thema Inklusion. Und da geht es zum Beispiel darum, wie kann ich erlebbar machen, dass auch zum Beispiel Veränderungsprozesse nicht fair gestaltbar sind, auch wenn wir uns das vornehmen. Und dann aber zu gucken, ja gut, welche Ungerechtigkeit bin ich bereit einzugehen? Oder wie möchte ich damit gerne umgehen?
Ja.
Und das sind so verschiedene Ausrichtungen. Ja. Ich habe schon wieder zwei, drei weitere Ideen, wobei ich einfach nur noch die Zeit brauche und dann setze ich die um. Genau.
Ich finde das mega, wirklich, weil also du rennst ja offene Türen ein, weil ich bin auch leidenschaftlich so in diesem ganzen Thema Gamification, ne? Also Lego Serious Play ist ja so eines meiner Schwerpunktthemen bei Hello Agile. Wir bringen jetzt aktuell, also wenn ihr diese Folge hört, dann sind wir gerade dabei, das alles in die richtigen Wege zu leiten, Delegation-Poker-Karten raus, ne? Weil wir glauben, dass Delegation-Poker irgendwie eine coole spielerische Möglichkeit ist, Verantwortlichkeiten in einem Team sehr klar und transparent zu lösen. Und an die Hörerinnen und Hörer, am besten ist, ihr folgt mir auf LinkedIn und dann, da gibt es nämlich die ersten 100 Kartensets, werden nämlich kostenlos rausgehauen und danach gibt es sie auf Amazon. Und jetzt die Frage, hast du schon mal mit Delegation Poker Kontakt gehabt?
Kenne ich, genau. Delegation Poker kenne ich auch, die Methodik davon, ja.
Ja. Und hast du das schon mal genutzt sozusagen oder damit Erfahrung?
Ja, auch hier gerne nutze ich dann wieder so den ein oder anderen Twist dabei und verschiedene Adaptionen davon. Genau.
Planning Poker?
Ja gut, jetzt wird spannend, ne? So welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Also ich betrachte das, glaube ich, von diesem Aspekt wie, also dieser Grundgedanke zu sagen, okay, jeder bildet sich seine eigene Meinung und legt sich dann fest und danach decken wir das Ganze auf und diskutieren das.
Ja.
Ich glaube, wenn man dieses, also das würde man jetzt wahrscheinlich eher als so Grundspielmechanik davon bezeichnen, ob ich das jetzt als Delegation Poker oder als Planning Poker oder als, na, also welches Poker auch immer sehe, dann glaube ich, ist es genau das der wertige Aspekt dieser Art, welche Karten ich da nehme, um mich darüber halt auszutauschen. Und ich glaube, was das halt macht an vielen Stellen, ist, dass es Teams darin befähigt, wieder eigene Meinungen zu entwickeln und diesen Effekt abzufedern, dass eine Frage gestellt wird und alle Blicke richten sich automatisch an die Person im Raum. Das muss nicht immer die Führungskraft sein, aber häufig doch, wo man glaubt, daran orientieren wir uns. Und dann gucken wir mal, und das kann auch irgendwie der Chefentwickler oder die Chefentwicklerin sein oder wie auch immer. Oder wer auch immer da in dem Themenbereich als besonders kompetente Person gesehen wird. Und alle gucken und dann gibt es so ein leichtes Nicken und alle nicken. Solche Effekte werden damit halt wieder aufgehoben. Und ich glaube, was halt ein großer Mehrwert ist, dass es halt diesen Mythos der Schwarmintelligenz gibt, aber in Gruppen werden Entscheidungen nicht zwangsläufig besser getroffen und das wird, glaube ich, mit sowas zum Beispiel wieder abgefedert.
Ich hatte da mal einen Workshop, Lego Serious Play Workshop, und es hat sich während dem Workshop rauskristallisiert, dass nicht die Führungskraft entschieden hat, was machen wir denn, sondern die Führungskraft hatte das delegiert und die Damen, die das vorbereitet hatten, die wollten den Chef dann auch so ein bisschen überraschen und der fand es aber gar nicht gut. Und dann stand ich da als Facilitator und wir haben Lego Serious Play gemacht und diese Führungskraft, die war sehr skeptisch und das hat auf die Dynamik einen unfassbaren Einfluss gehabt. Also natürlich fand ich, in dem Moment, wo man gemerkt hat, die Führungskraft hat ein paar kritische Worte, hatten dann irgendwie ungefähr 60-70% kritische Worte und haben alle auf einmal ihre Mimik verzogen und gesagt, ach, bringt das überhaupt was wir hier machen? Also es ist unfassbar, was an Einfluss und Macht sozusagen so eine Führungskraft in so einem Raum hat. Bei welchen Unternehmen bist du so unterwegs?
Alles Mögliche. Also sowohl mit kleinen mittelständischen Unternehmen bis hin zu große Konzerne und da in verschiedenen Abteilungen. Also das, ja, da gibt es jetzt nicht so, was ich sage, nur diese eine Branche oder nur dieses eine. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist, dass alle irgendwie Lust haben auf Aufbruch und Lust haben, mal was anders zu machen. Mhm. Ich glaube, die Organisationen, die mit mir zusammenarbeiten, müssen auch ein gewisses Vertrauen darin haben, weil wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gut darin bin, jetzt zu planen in dem Workshop, was passiert denn in Stunde 5, Minute 16. Ja. Ich liebe das, wenn ich dann so, das Hotel braucht die genauen Pausenzeiten. Wann ist denn die 15 Minuten Kaffeepause am Nachmittag? Ja. Und ich denke so, oh,
schwierig.
Schwierig jetzt schon zu sagen. Da bin ich nicht der Typ für. Ich glaube, ich reagiere viel auf die Situation, die es in dem Moment braucht. Natürlich trotzdem immer mit dem Ziel im Hinterkopf. Aber es braucht schon, glaube ich, immer in Organisationen so ein bisschen diese Stimmung von, wir wollen mal was anders machen. Mhm. Also bei mir gibt es keine U-Formation und einen Ringordner und alle unterstreichen in der PowerPoint, was gerade vorne vorgezeigt wird, sondern das heißt mit aufstehen, mit anfassen, mitgestalten.
Ja.
Und Dinge mal anders denken, als sie vielleicht schon immer gedacht wurden.
Ja, okay. So, und jetzt natürlich die große Frage, wenn ich jetzt irgendwie 3D-Welten machen will, mit meinem Unternehmen, mit meinem Team, dann komme ich auf dich zu. Und wie komme ich am besten auf dich zu?
Also, es gibt mich, es gibt mittlerweile auch andere Trainer und Trainerinnen, die in der Methode eine Lizenz haben und die damit auch unterwegs sind. Mich erreicht man am einfachsten, glaube ich, über LinkedIn. Oder auf der Website. Also ich mache total gerne auch diese Workshops zu verschiedensten Themen.
Ja.
In kleinen Runden, aber auch in größeren, also auch für so Tagungen oder so. Also man kann das auch mit vielen Leuten durchführen.
Was war die größte Runde?
Ich glaube, das waren 64 Personen.
Wow, genau. Okay.
Also es waren dann mehrere Tische, ein bisschen Unterstützung, das habe ich dann nicht ganz alleine gemacht. Ja. Aber ich habe auch schon wieder neue Ideen, wie man das auf noch mehr verteilen kann.
Okay, also Jannek Panheitz auf LinkedIn zum Beispiel, mit Jannek mit einem N und E. Und die Webseite?
thinking-withoutboxes.de.
Genau, hier habe ich es auch. thinking-without-boxes.de. Ansonsten einfach 3D-Welten googeln und es gibt ja nur diese eine 3D-Welten. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das lernen, wie das geht und selber Moderator oder Trainer in der Methode werden, dann der gleiche Weg.
Genau, sich einfach am besten melden bei mir auf der Website, die wird doch gerade neu gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie oft das Leute sagen, aber ich gebe mir wirklich Mühe, dass die fertig wird bis Ende des Jahres. Da gibt es dann auch nochmal bei den Reiter 3D-Welten, dass man sehen kann, es gibt verschiedene Ausbildungen in Deutschland, in Österreich, demnächst auch Schweiz. Niederlande, Frankreich.
Oh wow, also cool.
Das geht jetzt tatsächlich immer weiter in Europa. Und da kann man sich dann Ausbildungstermin rauspicken und Bescheid geben. Und dann geht es 2 Tage. Man kriegt eine lebenslange Lizenz. Das ist mir immer wichtig, dass das nicht irgendwas mit Punkten oder Abo oder irgendwie sowas ist, sondern die Idee dieser Ausbildung ist, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, ich den Hintergrund erklären kann, ein paar Varianten erklären kann, weil das, was wir jetzt besprochen haben, ist jetzt eine Version davon, aber es gibt natürlich viele verschiedene, abhängig vom Thema und verschiedenen Aufgabenstellungen. Und dass man auch ein bisschen praktische Erfahrung damit sammelt. Und dann gibt es eine Community dazu, da sind mittlerweile knapp 250 Leute drin, die alle schon damit unterwegs sind. Und da wird sich immer wieder ausgetauscht, auch für neue Ideen, Erweiterungen und Anpassungen. Cool. Zum Beispiel zum Thema OKR oder zum Thema Coaching oder lösungsfokussiertes Arbeiten. Ja.
Super. Cool, dass es wächst. Also wie gesagt, ich glaube, jeder, der wie wir mal so einen kleinen Workshop gemacht haben oder das mal in Realität erlebt hat, der oder die merkt schnell, da ist was hinter und das macht richtig viel Sinn und vor allen Dingen Spaß und ist auch keine einmalige Sache, sondern mir kommen auch ganz, ganz viele Challenges und Themen in den Kopf, wo ich sage, Mensch, da könnte das auch funktionieren. Ne? Das ist.
Und ich glaube, das ist mir auch vielleicht nochmal so ein bisschen wichtig, auch wenn, also da befinde ich mich auch noch auf der Reise, aber das ist auch gewachsen als Idee, wie können ich als Workshop-Veranstalter ein Stückchen mehr dazu beitragen, dass man in so eine Art, ja, Zero-Waste-Workshop ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber sagen wir mal, weniger Müll-Workshop kommt, weil am Ende von so einem Workshop mit viel Papier gucke ich manchmal in den Raum und dann hat man diesen riesigen Berg Papier in der Mitte und ich denke, wie viele Bäume sind jetzt gerade für diese Ideen, die hier ausgetauscht wurden, gestorben? Und bei den 3D-Welten oder die 3D-Welten-Methode ist der Hintergedanke, dass alles wiederverwendbar ist. Mhm. Ich kann diese ganzen Sachen wieder abwaschen, ich kann die wiederverwenden, ich kann die weiter benutzen, sodass ich am Ende einen ganzen Workshop quasi in der Tasche habe und kein Müll produziert. Und, und in die Richtung würde ich auch gerne noch weiter denken und gucken, wie kann man dieses ganze Format von Wissensaustausch und Wissenszusammentragen so gestalten, dass man das wirklich nachhaltiger und mehr sustainable gestalten kann. Mhm.
Ja, also genau der richtige Ansatz, würde ich sagen. Letzte Frage, und da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Wie müsste eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Jetzt kommen so ein paar Themen bei mir sofort hoch. Schauen wir mal. Also ich glaube, das wird vielleicht auch heiß diskutiert, aber ich glaube, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, halt, ich finde, ob es genau so sein muss oder anders, weiß ich nicht. Aber ich glaube, eine Welt, wo jemand gerne zur Arbeit kommt, ist davon befreit, dass wir unsere Arbeit daran knüpfen, dass unsere Lebensgrundlage daran abhängt. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das zu entkoppeln und dass jeder Mensch leben kann und sich dann entscheiden kann, wo kann ich den größten Mehrwert, worauf habe ich Lust, was ist der größte Mehrwert vielleicht auch für die Gesellschaft? Nicht zwangsläufig, was ist die spaßigste Aufgabe, was bringt, niemand hat Bock, den Müll runterzubringen, aber irgendwie machen es trotzdem Leute. Und ich glaube, die Frage ist, wie kann ich das in einer Gesellschaft erreichen, dass Menschen Verantwortung dafür übernehmen, das verantwortlich machen, ohne dass sie Angst haben, das tun zu müssen, weil ihnen ansonsten die Lebensgrundlage genommen wird. Und ich glaube, wenn wir das uns ein kleines Stückchen mehr annähern, dann würden Leute gerne auch zur Arbeit kommen und die Themen gerne machen.
Ich finde das sehr interessant mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass eine Antwort in die Richtung hatte ich bisher noch nicht und ich habe mich auch eher oberflächlich tatsächlich damit beschäftigt, aber bin auch ein großer Befürworter. Ich habe da irgendwie ein paar Experimente auch dazu irgendwie gelesen. Man kennt vielleicht das Buch Utopien für Realisten. Da wurde sich auch mit Experimenten beschäftigt und ich finde die sehr interessant. Habe letztens aber erst irgendwie eine Überschrift gelesen, leider den Artikel dazu nicht gelesen, dass das irgendwie als gescheitert, also es wurde irgendwie verprobt und bewiesen sozusagen, dass das nicht funktioniert. Weißt du da mehr drüber?
Ich weiß, dass es jetzt wieder kritisch beäugt wurde und ich glaube, dass es immer eine Frage ist, wie sehr, und vielleicht ist das eine schöne Parallele, stellen wir uns einen großen Konzern vor, der nach einer sehr klassischen hierarchischen Struktur und Wasserfallmethodik arbeitet und jetzt habe ich ein Team, das in Scrum und hochgradig agil innerhalb dieses 7-Mann starken Teams arbeitet. Wenn ich mir dann angucke, wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit und wie sehr funktioniert das, dann kann sich jeder ausmalen, dass das früher oder später scheitert. Und jetzt kann ich sagen, Agilität ist gescheitert, das funktioniert nicht. Genauso kann ich jetzt sagen, ja, agiles Grundeinkommen, da sind wir schon so weit. Nee, bedingungsloses Grundeinkommen ist gescheitert. Also ich glaube, auch hier, ich bin da jetzt überhaupt kein Experte auf dem Gebiet, ne? Aber zu sagen, wenn man es runterdestilliert, dann glaube ich, der Grundgedanke davon, den halte ich immer noch für wertvoll, wie er dann umgesetzt wird. Da braucht es Experten, die sich damit auseinandersetzen. Aber ich finde, ich glaube einfach, die Grundsorge, dass Menschen auf Arbeit kommen, weil sie müssen und nicht, weil sie sich für das, was sie tun, interessieren, ist das Problem, das dafür sorgt, dass immer wieder Zwangssysteme entwickelt werden, die Menschen dazu nötigen, bestimmte Dinge zu tun und über bestimmte Leistungsgrenzen hinauszugehen. Und ich glaube, dass das gar nicht so notwendig ist, wenn wir unser Menschenbild ein kleines bisschen anpassen und wenn wir uns vielleicht ein kleines bisschen davon trennen, was wir glauben, was wir alles brauchen und was alles notwendig ist und was wir alles haben müssen und wie wir wachsen müssen. Und wenn wir eher darauf gucken, was vielleicht für uns und für unseren Planeten irgendwie vielleicht dann auch irgendwann mal gut genug ist.
Ja, und aber glaubst du grundsätzlich daran, dass es eine Welt geben kann, in der jeder ganze Arbeit geht? Oder?
Absolut.
Okay, Sehr schön. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann danke ich dir. Vielen Dank, dass du da warst und mal wieder jemand hier in unserem Studio sitzt. Ich finde, das ist immer eine ganz besondere Gesprächsatmosphäre. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen auch. Und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder nach dieser kurzen Sommerpause. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab jetzt 1-2 Wochen keine Folge. Aber die nächste Folge wird wieder überragend. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Wir sehen uns. Nee, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.